Hallo, liebe Zuhörer. Heute kommt eine weitere Folge von den Geschichten, die mein Leben schrieb. Und für diejenigen, die vielleicht erst jetzt oder vor kurzem eingestiegen sind, gebe ich eine ganz kurze Zusammenfassung von den letzten Folgen. Es geht insgesamt letztendlich um die Ereignisse um meine Uranus-Opposition herum, die im Mai 2010 stattgefunden hat, meine Uranus-Opposition. Und ein Jahr zuvor, also 2009, anfing mit heftigsten Ereignissen, was meine Tochter betraf, meine älteste Tochter, die eine schwere Waschzwang hatte, eingeleitet durch Probleme auch mit meinem Lebensgefährten. Und in der Zeit, ja, wo meine Tochter krank war, das ging etwa 3 bis 4 Jahre, bis sie dann wieder völlig genesen ist, haben sich dann mein Lebensgefährte und der Vater meiner 4 Kinder uns 2011 getrennt nach 25 Jahren Zusammensein. Und gleich ein halbes Jahr später lernte ich dann Viktor kennen, der verheiratet ist, auch jetzt immer noch ist, und wir eine Affäre, Beziehung, eine Liebesgeschichte angefangen haben, die in den ersten 2 Jahren ja eigentlich hauptsächlich über E-Mail-Kontakt war und wir uns im Sommer immer nur für eine kurze Zeit, für ein paar Tage dann auch gesehen haben. Und dann ja 2013 dann sich die Ereignisse auch noch mal überschlagen haben und mein Vater mich ja letztendlich aus dem Haus geworfen hat und genau aufgrund dessen, dass er erfahren hatte, dass ich mit einem verheirateten Mann zusammen bin und dass ihm das nicht gefallen hat. Und ja, und da knüpfe ich an, wie die Geschichte mit meinem Vater, mit meiner Familie und mit Viktor weiter gegangen ist. 2013, im Herbst 2013, hatte ich ja dann auch Viktor noch einmal in Paris kurz gesehen für einen Tag. Und ja, ich bin dann wieder nach Hause gefahren und das muss ich auch noch eine kleine Vorgeschichte dazu erzählen, dass als ich mich von meinem Lebensgefährten getrennt habe, wir waren nicht verheiratet und mein Lebensgefährte war auch nicht bereit, obwohl wir in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt haben, jetzt für mich zu sorgen. Er hat dann das Finanzielle für die Kinder übernommen, aber für mich eben wollte er nicht sorgen. Und ich hatte, ja, um den Zeitpunkt der Trennung hatte ich meinen Vater besucht. Und mein Vater ist dann von sich aus auf mich zugekommen und hat mir dann gesagt, ja, also er würde mich jetzt nach der Trennung von meinem Lebensgefährten ja, finanziell unterstützen. Also ich habe ihn nicht darum gebeten, sondern er kam von sich aus. Mein Vater ist ein sehr, sehr wohlhabender Mann, einflussreicher Mann in Kroatien. Und ja, ich habe das natürlich gerne angenommen. Und das war dann so geregelt, dass er mir immer eine größere Summe zukommen ließ und auch daran keinerlei Bedingungen gestellt hat. Das war wirklich großartig, dass ich ja wirklich nach meinem Ermessen das Geld eben eingesetzt habe. Und immer wenn es dann zur Neige ging, habe ich ihn wieder informiert und dann hat er mir wieder einen größeren Betrag überwiesen. Also das war wirklich sehr luxuriös und ich bin und war meinem Vater auch sehr dankbar dafür. Er hat aber, wie gesagt, keinerlei Bedingungen daran gestellt. Er hat mich auch nie gefragt, für was ich das Geld ausgebe. Also ich musste ihm auch nie Rechenschaft ablegen. Und das war letztendlich auch mein ganzes Leben lang so gewesen. Also er hatte mich finanziell unterstützt, solange ich studiert hatte. Und als ich dann eine Familie gegründet habe, hat er seine finanzielle Unterstützung eben beendet, weil ich ja dann ja eine Familie hatte oder habe. Und ja, und so ist das auch bis 2013 gegangen. Und als ich dann die Auseinandersetzung mit meinem Vater hatte, hatte ich das schon so im Gefühl gehabt, dass er mir wahrscheinlich das Geld streichen würde. Und zu dem Augenblick im Herbst 2013 ist gerade das Geld zur Neige gegangen. Und ja, und das war dann auch so. Und dann habe ich meinen Vater informiert darüber und ihn gebeten, mir eben eine Überweisung zu geben. Ich meine, ich brauchte ja das Geld für meinen eigenen Lebensunterhalt und auch für die Kinder, weil mein Lebensgefährt und der Vater meiner Kinder, der hat zwar das größte Finanzielle übernommen, aber ich habe zum Beispiel Essen und Unterkunft und so weiter bezahlt und drei Kinder haben ja auch bei mir gelebt. Also ich hatte natürlich Ausgaben und vor allen Dingen die größte Ausgabe war meine Human Design Ausbildung, die ich gerade ja angefangen habe, beziehungsweise ich war mittendrin in der Human Design Ausbildung, habe die Analytiker Ausbildung gemacht, aber nebenher auch noch etliche Zusatzausbildung im Human Design. Und das hat sehr, sehr viel Geld gekostet, weil ich auch dann auch immer noch nach Wien gereist bin und dann auch die Reisekosten, Unterkunft und so weiter hatte. Und dann hat mir mein Vater geantwortet, also dass er mir nichts mehr überweisen wird, dass ich mir klar werden sollte, was ich im Leben wolle und auch mir darüber klar werden sollte, was für einen Lebensstil ich betreibe. Ja, das war, obwohl ich es ja geahnt hatte, trotzdem ein ziemlicher Schock für mich, weil mir erstmal schleierhaft war, wovon ich denn eigentlich dann leben sollte. Ich hatte noch einiges an Ersparten, was ich dann natürlich dann angebrochen habe und davon dann erstmal meinen Lebensunterhalt bezahlt habe. Und das war dann ja ein Monat vor Weihnachten. Und mein Vater lebt hier in Kroatien, meine Mutter lebt hier in Deutschland bei mir in der Nähe, wie auch meine Schwester. Meine Brüder leben oder lebten beide noch in Kroatien zu der Zeit. Und es war immer so, dass wir an Weihnachten dann wirklich alle zusammengekommen sind und am ersten Weihnachtsfeiertag auch dann alle zusammen gefeiert haben. Ich und mein Lebensgefährte, der auch immer noch mitgekommen ist, meine Kinder, meine Geschwister und mein Vater. Und ja, die Situation war familiär auch so, dass ja meine Mutter und meine Schwester und mein Bruder, denke ich auch, aber mit dem hatte ich jetzt, weil er in Kroatien lebte, nicht so einen großen Kontakt. Die wussten um diese Situation. Sie wussten auch, dass ich kein Geld mehr bekomme. Aber wir haben überhaupt gar nicht, also sie haben total dieses Thema vermieden, also haben nicht mit mir darüber gesprochen. Und alle haben so getan, als wäre nichts. Und ich habe jedes Mal, wenn ich dorthin gekommen bin, also ich bin mit meinen Kindern einmal die Woche oder meistens einmal die Woche zu meiner Mutter gefahren, wo wir dann auch meine Schwester getroffen haben. Ja, ich habe immer gemerkt, wenn ich dahin fahre, dass sie totale Angst haben, dass dieses Thema angesprochen wird. Und dann habe ich es auch nicht angesprochen, habe das dann einfach beobachtet, habe mich aber sehr unbehaglich gefühlt. Und immer wenn das Thema dann doch irgendwie dahin kam, wurde es dann doch auch ziemlich emotional. Aber so richtig darüber gesprochen wurde nicht. Und dann kam es, dass es kurz vor Weihnachten war, kurze Zeit auch vor meinem Geburtstag. Ich habe am 18.12. Geburtstag. Eine Woche vor meinem Geburtstag saßen wir am Abendessentisch bei diesem Familientreffen und irgendwie kam das Thema ja auf die Männer in unserer Familie und ja, irgendwie haben wir darüber gesprochen und ich habe schon gemerkt, das wird ein heißes Thema und plötzlich wurde es super, super emotional und das war also einer der aller heftigsten emotionalen Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich bin ja emotional offen. Also mein Emotionalzentrum ist nicht definiert. Das heißt, ich habe aus mir heraus keine Emotionen. Ich kann sie nur über das Außen aufnehmen, verstärken und darüber über Emotionen lernen. Und meine Mutter ist emotional. Meine Schwester ist auch emotional offen, so wie ich. Und meine Mutter, wo ich auch die Angst schon die ganze Zeit irgendwie gespürt hatte bei ihr, ist ja wirklich emotional so heftig gewesen, so aufgebracht, so aufgeregt, dass sich das für mich körperlich ganz, ganz schlimm angefühlt hat. Und dann haben meine Schwester und meine Mutter mich angegriffen, dass ich quasi schuld sei, dass es diese Situation gebe. Und also das war wirklich sehr heftig und irgendwie, ja, konnte ich das aber in dem Moment zum Glück auch beobachten, aus einer Beobachterperspektive heraus, auch wenn ich gemerkt habe, dass es körperlich für mich echt heftig war, konnte ich doch ganz gut bei mir bleiben und auch relativ ruhig bleiben. Und es gab so einen Schlagabtausch und ich fühlte, wie wirklich alles auf mich projiziert wurde, wie meine Familie von mir erwartete, dass ich mich quasi auf diesen Kampf mit meinem Vater einlasse, aber dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben wollen und sich da völlig rausnehmen und zwar behaupten, dass sie hinter mir stehen, aber überhaupt nichts ja, dafür letztendlich getan haben. Und ja, und so habe ich mich sehr, sehr allein gefühlt. Also von allen verlassen. Und ich hatte dann auch schon davor ja meiner Mutter mitgeteilt, dass ich noch nicht wüsste, ob ich an Weihnachten überhaupt kommen würde, aufgrund dieser Situation, weil ich ja dann auch meinem Vater begegnet wäre und der war ja auch irgendwie überhaupt nicht bereit, mit mir zu sprechen. Ich hatte ihm auch noch einen Brief geschrieben, aber er hatte nicht geantwortet. Also es gab überhaupt gar keine Kommunikation zwischen uns. Und für mich war auch diese emotionale Lage unerträglich und ich konnte mir nicht vorstellen, an Weihnachten ja mit meiner Familie zu feiern und irgendwie alle stehen auf der Seite meines Vaters, obwohl sie es eigentlich nicht okay finden und ich soll da gute Miene zum bösen Spiel machen. Also das wollte ich nicht. Und da war, fühlte sich meine Mutter total verletzt. Also das war für sie ja undenkbar, dass ich dann da nicht komme. Und ja, es war alles ein bisschen schwierig. Und dann kam mein Geburtstag und ich hatte eine Feier, wie jedes Jahr, hatte Freunde eingeladen, meine Familie, sind auch alle gekommen und am Ende des Tages, da waren schon alle Gäste weg, dann ist auch sogar noch mein Vater gekommen, der war dann gerade angereist aus Kroatien. Und dann haben wir eben ein Gespräch geführt, das eigentlich ja zumindest überhaupt nicht emotional war. Also mein Vater kann nicht emotional sein. Es war ein ganz kühles, sachliches Gespräch, wobei man gemerkt hat, dass wir beide eben mit unseren Willen ja aneinander geraten. Und ja, er hat mir halt gesagt, dass er eben möchte, dass ich mich von Viktor trenne. Und weil er meint, dass das eben nicht gut für mich und die Kinder sei, vor allen Dingen nicht für die Kinder. Und er würde mich dann wieder auch finanziell unterstützen, wenn ich mich eben von Viktor trennen würde. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich habe ihm dann auch noch mal versucht, deutlich zu machen, dass die Kinder damit überhaupt gar kein Problem haben, dass sie eher ein Problem damit haben, dass es eben diese Auseinandersetzung mit ihm gibt und wenn es mir eben nicht gut geht, weil ich so unter Spannung bin, weil ich nicht zum Beispiel auch weiß, wie ich meine Rechnung bezahlen soll, dass das den Kindern eher schadet Und dass sie letztendlich ja auch mit Viktor gar nichts zu tun haben und dass sie die einzigen überhaupt sind, die ihn zu dem Zeitpunkt kannten. Also kennen ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie haben ihn zumindest mal gesehen und mit ihm kurz gesprochen. Aber davon wollte mein Vater überhaupt nichts hören. Also er war total stur und ich eben auch. Also ich war auch total stur, habe mich da auch nicht. Aber es war trotzdem ein Gespräch, was ja, also auf einer Ebene auch sehr liebevoll war. Und mir war schon klar, dass mein Vater nur das Allerbeste für mich und meine Kinder wollte. Also das war zumindest von der Ebene betrachtet, wusste ich das und ich war ihm jetzt auch nicht böse oder so, aber ich war auch nicht bereit, einfach mich erpressen zu lassen und nachzugeben. Ich habe ihm auch gesagt, also ich lasse mich nicht erpressen. Und dann hat er halt gemeint, dass er möchte, dass ich an Weihnachten komme, weil das der Mama, meiner Mutter eben so wichtig ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also ich wüsste es halt wirklich nicht, ob ich das machen kann. Und habe halt gesagt, dass ich es mir noch überlege. Es war, ja, war, glaube ich, so 3, 4 Tage vor Weihnachten. Ja, und ich habe mich dann kurz vorher dann doch entschieden, hinzugehen mit meinen Kindern und auch mit dem Lebensgefährten. Und das war dann schon eine sehr strange Veranstaltung, muss ich sagen, weil ich mich wirklich völlig ausgeschlossen und ausgegrenzt gefühlt habe. Eigentlich hat auch keiner so richtig mit mir gesprochen, also zumindest von meinen Familienmitgliedern. Robert hat so getan, also Robert, mein Ex-Lebensgefährte, ja, der hat so getan, als wäre irgendwie auch alles in Ordnung und hat sich bestens unterhalten. Also das war schon alles sehr, sehr merkwürdig für mich. Und dann hatte mein Vater mir, nachdem wir dann, also bevor wir gehen wollten, hat er mich nochmal angesprochen und gesagt, ja, also er würde gerne nochmal mit mir sprechen am nächsten Tag, ob ich denn kommen könne. Das habe ich dann auch getan und hatte dann schon intuitiv vorbereitet eine Liste von meinen Jugenddesign-Ausbildungskosten, die habe ich aufgestellt, was ich schon verbraucht habe, beziehungsweise was ich schon absolviert habe, was halt in den nächsten Monaten ansteht. Und damit bin ich dann zu diesem Gespräch gegangen. Es war ein gutes Gespräch. Also wir haben einfach erstmal nur so darüber gesprochen, was ich so mache, weil mein Vater sehr interessiert über das Human Design und was das so ist und was man so damit machen kann. Und dann hat er gemeint, ja, also er würde mir die Ausbildung weiterhin bezahlen. Und dann habe ich meine Auflistung auch hervorgeholt und habe es ihm gezeigt und er hat mir dann das Geld, was ich für die nächsten 3 Monate brauchte, für die Ausbildung, hat er mir dann auch gegeben, also gleich in bar gegeben. Und da war ich dann schon mal ganz, ganz glücklich, wobei ich mir dann schon gedacht habe, ja, schön, und wovon lebe ich dann? Wovon bezahle ich die Wohnungskosten, das Essen? Aber ich hatte, wie gesagt, ja auch noch Ersparnisse, beziehungsweise ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon dann angefangen, ja, Sachen zu verkaufen, die ich an Wertgegenständen hatte. Also zum Beispiel eine teure Uhr, die mir mein Vater mal geschenkt hat, ein Gemälde, was ich hatte. Also da fing ich so langsam an, ja, auch meine Sachen dann zu verkaufen und lebte noch von Ersparnissen. Und so ist das dann die nächsten Monate gegangen. Ich hatte Viktor dann nur alle paar Wochen dann mal für 2 Tage dann in Paris gesehen. Ich bin dann immer hingefahren, hatte also auch noch diese Kosten, wobei das interessanterweise immer irgendwie aufgegangen ist. Plötzlich kam dann Geld, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel gerade nach der Weihnachtszeit hat mir meine Patentante ja eine größere Summe an Geld überwiesen. Das hatte sie vorher noch nie getan. Sie wusste auch nicht von meiner Situation. Das war, also das war wirklich wie von den Engeln geschickt. Und so kam es immer wieder, dass wenn ich meinen Reaktionen gefolgt bin, also zum Beispiel gerade was jetzt Viktor anging, wir haben uns wirklich, ich glaube, so vielleicht so alle 8 Wochen, also alle 2 Monate dann mal gesehen. Und ich war ja eigentlich total pleite und trotzdem habe ich immer gefühlt, wann es eben wieder Zeit war, ihn zu sehen. Ihm war das übrigens, er war nah dran, sich von mir zu trennen, weil ihm das natürlich höchst unangenehm war, dass ich in eine finanzielle Notlage gekommen bin. Seinetwegen, ich meine, er hatte zwar ja nichts direkt damit zu tun, aber indirekt schon, war wie so ein Katalysator. Und da hatten wir auch ein langes Gespräch gehabt, gerade so kurz nach Weihnachten, nachdem ich ja die Gespräche mit meinem Vater hatte, haben wir lange dann über Skype gesprochen, über die Situation. Und er hat gemeint, es wäre ihm total unangenehm und er möchte nicht der Grund sein, dass es mir eben finanziell nicht gut geht. Und ja, also er wäre halt bereit, quasi sich von mir zu trennen. Und das kam aber für mich überhaupt nicht in Frage. Also ich hatte auch meinem Vater gesagt bei dem einen Gespräch, also selbst wenn ich mich von Viktor trennen würde, würde ich es ihm nicht sagen. Aus Prinzip nicht, weil ich lasse mich nicht erpressen. Und für Viktor, also der jetzt auch dadurch, dass er keine Arbeit hatte, war jetzt auch nicht in der finanziellen Lage, quasi sich jetzt für mich einzusetzen, auch wenn ich glaube auch nicht, dass er das getan hätte, aber zum Beispiel für ein Treffen sich zu beteiligen. Und so habe ich dann tatsächlich immer, bin ich meinen Reaktionen gefolgt und auch wenn ich total pleite war und nicht wusste, woher das Geld kommen würde. Und interessanterweise ist das Geld dann aber jedes Mal gekommen, also jedes Mal. Wobei wir uns ja wirklich nicht oft gesehen haben. Ich glaube, dreimal war ich in Paris in der Herbst-Wintersaison. Und ja, und dann kam Ostern und er hatte mir ja das Geld für die Ausbildung gegeben, für die 3 Monate. Und ich und meine Kinder haben ihn und auch meine Mutter und meine Schwester mit ihrer Familie. Wir treffen uns oft an Ostern bei meinem Vater in Zagreb, feiern zusammen Ostern, was immer sehr schön ist. Und auch in diesem Jahr sind wir alle zusammen hingeflogen. Mein Vater hatte dann auch die Flüge bezahlt, weil ich hätte sie ja gar nicht bezahlen können. Und wir haben dann dort ja, ein paar Tage miteinander verbracht. Das war auch eine merkwürdige Situation für mich, weil ich natürlich die ganze Anspannung gemerkt habe. Keiner wollte das Thema ansprechen, beziehungsweise es hat auch keiner das Thema angesprochen. Aus Angst, dass es irgendwie, ja, es war auf jeden Fall eine große Angst, weil meine Mutter ist natürlich finanziell von meinem Vater abhängig, beziehungsweise sie ist mit ihm seit 50 Jahren verheiratet, also letztendlich ist sie natürlich, gehört ihr die Hälfte des Vermögens von meinem Vater, aber das ist ihr irgendwie nicht so bewusst. Sie hatte immer Angst, dass sie auf der Straße landet oder dass mein Vater ihr dann kein Geld mehr gibt. Meine Schwester ist finanziell zwar nicht so stark von meinem Vater abhängig, aber doch teilweise. Und sie wollte, also sie fühlt sich, glaube ich, auch nicht in der Lage, sich mit meinem Vater anzulegen, selbst wenn sie finanziell völlig unabhängig ist. Er wäre sie jetzt nicht auf meiner Seite gestanden, was ich auch als sehr enttäuschend empfunden habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und mein Bruder, der hatte auch eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation. Der meinte auch, dass ich Kompromisse schließen müsste. Und wenn es nur so sei, dass ich einfach so tue, als würde ich mich von Viktor trennen und ja, und dann wieder die finanzielle Unterstützung von meinem Vater zu bekommen. Also es war sehr heftig, es war auch spannungsgeladen. Also zumindest für mich. Ich fühlte mich und auf der anderen Seite aber auch irgendwie ausgeschlossen. Ich habe dann mich hauptsächlich mit meinen Kindern dann beschäftigt. Und am letzten Tag habe ich dann das Gespräch zu meinem Vater gesucht und hatte dann noch mal eine Auflistung von meinen Lebenshaltungskosten gegeben. Ich hatte in der Zwischenzeit, also sofort nachdem mein Vater mir die finanzielle Unterstützung eben versagt hatte, hatte ich sofort alles gekündigt, was es zu kündigen gab, von Kursen, Musikschule, was ich zu dem Zeitpunkt noch gemacht habe, also meine Hobbys, alles, was an zusätzlichen Kosten war und ich irgendwie einsparen konnte, habe ich gekündigt, dass ich wirklich nur noch für Essen und für die Wohnung eben die Kosten hatte. Also es waren wirklich keine hohen Lebenshaltungskosten, die hatte ich dann auch aufgelistet. Und dann auch noch die Kosten für die Home Design Ausbildung für die nächsten Monate und habe das meinem Vater eben gezeigt. Und er hatte dann gemeint, ja, es wäre tatsächlich wirklich nicht viel, was ich an Lebenshaltungskosten bräuchte. Und ja, und hatte mir dann, dann nochmal Geld gegeben, wobei bei diesem Gespräch es echt nochmal wirklich heftig war, in dem Sinne nicht emotional oder so, aber wie eben zwei sehr willensstarke Menschen aufeinandertreffen, halt dieses Gerangel. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch seine totale Hilflosigkeit gespürt, seine Ohnmacht, dass ich einfach mich nicht erpressen lasse und er keine Wirkung hat, weil er hatte dann mir dann eben gesagt, ja, also dass er mir verbieten würde, nach Kroatien, nach Zaftat zu fliegen. Ich hatte dann gesagt, ja, ich fliege aber morgen nach Zaftat, du kannst es mir nicht verbieten. Und dann hat er gemeint, ja, dann würde er die Polizei rufen. Daran habe ich dann schon gemerkt, dass er absolut hilflos ist. Und da habe ich gesagt, ja, also du kannst gerne die Polizei rufen, aber die wird nicht kommen. Ja, ich würde seinen Ruf zerstören an dem Ort. Und da habe ich nur gesagt, also Papa, irgendwas projizierst du auf mich. Das habe ich ihm wirklich sogar so gesagt, weil ich gemerkt habe, also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Wieso behauptet er, ich würde seinen Ruf zerstören dort an diesem Urlaubsort in Zaftat in der Nähe von Dubrovnik? Da kennt mich erstmal so keiner und hat auch keinen Bezug dazu, dass er mein Vater ist. Und außerdem hat sich mein Vater noch nie für seinen Ruf interessiert. Also mein Vater macht immer das, was er will. Also das ist ihm total egal, was andere Leute von ihm denken. Und plötzlich ist es ihm wichtig, was andere Leute über seine Tochter denken, dass die mit einem verheirateten Mann zusammen ist. Also und das habe ich ihm dann auch so gesagt und dass das lächerlich wäre, weil weder ich noch Viktor in irgendeiner Weise bekannt wären, aber er schon. Also er würde schon in den Zeitungen erscheinen, ich nicht. Und da hat er nur gemeint, ja, das wäre was ganz anderes bei ihm, weil ich habe ihm dann auch auf den Kopf zugesagt, du hast auch Geliebte und Freundinnen und das zerstört nicht deinen Ruf oder was. Warum machst du einen Unterschied zwischen dir und Viktor? Weil, also ich war ja auch nicht verheiratet und auch nicht mehr gebunden. Also was soll das? Also das war ja auch doch mal sehr strange, kann ich nur sagen. Ja, und aber ich habe das Geld dann bis für den Sommer dann bekommen. Und dann war es so, dass das Geld auch tatsächlich bis in den Sommer gelangt hat. Und ich ihn dann im Sommer nochmal gebeten hatte, also klar, weil das Geld war ja dann wieder aufgebraucht, gebeten hatte, mir nochmal was zu geben. Und da hat er sich dann geweigert, weil er wohl gemerkt hat, dass er zwar ja mir ja eigentlich versprochen hatte, dann wenigstens die Ausbildung weiter zu bezahlen, das hat er dann auch nicht mehr gemacht. Und von den Lebenshaltungskosten ganz zu schweigen, und ich vermute mal, oder hat das auch ein Gespür gehabt, weil er eben gemerkt hat, also darüber kann er mich eben auch nicht bekommen, und dann hat er eben ja noch härtere Bandagen angezogen. Und so kam es dann, dass ich in die Situation kam, ja, dass ich ja überhaupt gar kein Geld zur Verfügung hatte und dann wirklich massiverweise anfing, dann meine Sachen zu verkaufen und dann auch letztendlich dann nicht genau wusste, ja, was ich tun soll. Ich hatte halt immer im Hinterkopf gehabt, dass ich im schlimmsten Falle dann meine Wohnung hier in Deutschland, also ich habe eine Eigentumswohnung zu dem Zeitpunkt gehabt in Deutschland, in der ich ja auch gelebt habe, dass ich die dann verkaufe und von dem Geld dann eben leben kann. Im Hinterkopf war aber auch immer die Angst, dass ich meine Kinder verlassen muss, damit ich mich nicht selber verrate, weil dann, also ich hätte dann meine Wohnung verkauft, wäre nach Kroatien gegangen und hatte irgendwie Angst zu dem Zeitpunkt. Also das war meine größte Angst. Nicht, dass ich irgendwie verhungere, das ganz und gar nicht, weil, also das wusste ich, dass ich natürlich nicht verhungern werde. Aber dass ich meine Kinder verlassen müsste, damit ich eben mein Leben leben kann, das war meine allergrößte Angst. Ja, das war es da so der Stand der Dinge bis zu dem Sommer 2014. Und die Fortsetzung folgt dann zum nächsten Mal. Es bleibt weiterhin spannend. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.